Hi, ich bin Christian von der City Church München und du hörst unseren Predigt-Podcast.
Ja, wir sind heute beim vierten Teil unserer Predigtreihe Raus aus der Komfortzone. Und heute schauen wir auf einen Gott, der größer ist, als wahrscheinlich unser Bild von ihm ist. Und wir wollen uns fragen, was machen wir denn eigentlich mit so einem Gott, der irgendwie anders ist, als wir es vielleicht erwarten? Letzte Woche habe ich darüber gesprochen, dass wir so einen Kompass haben, an dem wir uns orientieren, aber dass dieser Kompass manchmal irgendwie so in die falsche Richtung geeicht ist und dass wir einen neuen Fixpunkt brauchen außerhalb von uns, dass wir Versöhnung brauchen und nicht einfach nur Selbstoptimierung, dass wir nicht einfach nur besser werden müssen. Und dann liegt eben diese Frage nahe, wenn Gott jetzt dieser Fixpunkt sein soll, was ist denn, wenn dieser Gott nicht so handelt, wie ich das erwarte, wenn er irgendwie ganz anders ist? Warum lässt Gott Leid einfach so stehen? Warum bleiben meine ernst gemeinten und guten Gebete manchmal unbeantwortet? Warum gibt es in der Bibel eigentlich so Bibelstellen, wo wir innerlich zusammenzucken? Ich glaube, viele von uns haben irgendwann ein Bild von Gott aufgebaut und sind dann irgendwie an einer Erfahrung, an einem Text, an einer Frage so angeeckt, die einfach nicht in dieses Bild passte. Und genau das ist es, worum es heute geht. Genau diese Unverfügbarkeit, ich glaube, die ist es, die Gott zu Gott macht. Ein Gott, den wir vollständig begreifen könnten. Der wäre klein genug, um in unseren Verstand zu passen und damit wäre er kein Gott mehr, sondern einfach nur noch eine Projektion von uns selbst, von unseren Wünschen, von dem, was wir gerne hätten. Und ich werde heute mehrere Bibelstellen so ein bisschen ansprechen, wo dieses Bild von Gott irgendwie ganz besonders wird. Und ich will anfangen bei Hiob, insbesondere Hiob 38, vielleicht kurz der Rahmen. Hiob verliert alles, also wirklich alles. Er verliert seine Familie, er verliert seinen Besitz, er verliert seine Gesundheit und ein Grund dafür ist nicht so richtig erkennbar. Also es gibt im Hiob-Buch so einen Prolog, aber für Hiob ist der Grund überhaupt nicht erkennbar. Und er hat ein paar Freunde an seiner Seite. Und ich finde die Freunde eigentlich erstmal ziemlich cool, weil die eine ganze Weile an seiner Seite aushalten. Aber irgendwann suchen sie die Erklärung dafür, was mit Hiob passiert ist. Und sie sagen, also irgendwie muss das ja daran liegen, dass du gesündigt hast. Irgendwas musst du falsch gemacht haben, damit das mit dir passiert. Aber Hiob weigert sich in dieser ganzen Geschichte, das zu akzeptieren. Und wir sind dann schon in Kapitel 38, also vorher sind ganz viele Kapitel, wo es irgendwie so hin und her geht. Und in Kapitel 38 kommt es dann zu so einer Diskussion oder zu so einem Gespräch mit Gott. Weil Hiob Gott herausfordert und sagt, hey, was soll das Ganze? Sag mir, was das soll. Und dann kommt Gottes Antwort, aber eben ganz anders, als man das vielleicht erwartet. Da heißt es, der Herr antwortete Hiob aus dem Sturm und sprach, wer ist es, der meinen Plan verdunkelt, mit Worten gesprochen ohne Verstand? Also auf Hiobs Fragen, warum das alles, kommt erstmal keine Antwort, sondern direkt eine Gegenfrage. Wer ist das, der mich in Frage stellt? Und dann kommt eine Kaskade von Fragen, weiß nicht, 40, 50 Fragen. Und ein paar habe ich das jetzt mal ausgewählt. Und da fragt Gott, wo warst du, als ich die Fundamente der Erde legte? Erzähl es mir, wenn du es weißt. Oder damals sangen dazu die Morgensterne im Chor und alle himmlischen Wesen jubelten. Und eine ganze Weile später, kannst du das Siebengestirn zusammenbinden? Oder die Fesseln des Orion lösen? Und ich finde es ziemlich witzig und cool, am Ende dieser kosmischen Tour von diesen riesigen Bildern wird es dann ganz klein und konkret. Da fragt Gott, wer verschafft den Rabeneltern das Futter, wenn ihre Jungen zu Gott um Hilfe schreien? Also da ist diese Weite des Universums im Blick und er endet bei den hungrigen Rabenküken. Also ganz klein. Und das ist kein Zufall. Der Gott, der die Sterne lenkt, der übersieht eben auch das kleinste Geschrei nicht. Das ist die Größe Gottes und gleichzeitig die Nähe Gottes. Und beides steht nicht im Widerspruch zueinander. Aber das Entscheidende hier ist, Gott beantwortet nicht die Frage, warum. Hiobs Frage wird nicht beantwortet, sondern er erweitert den Blick. Hiob bekommt keine Erklärung für sein Leid, aber er bekommt eine größere Perspektive auf eine Welt, die einfach so viel komplexer ist, als Hiob sich das überhaupt vorgestellt hat. Und ich finde es cool, dass Hiob am Ende nicht sagt, ach, jetzt habe ich es verstanden. Sondern dass er eher sagt, ich verstehe jetzt, wie wenig ich verstehe. Und das genügt mir. Hiob genügt es am Ende zu wissen, dass er eigentlich gar nichts versteht. Und ich glaube, wir kennen das. Wir kennen Momente, in denen wir antworten wollen, aber keine Antworten bekommen. Und da ist es vielleicht manchmal die reife Antwort, nicht zu sagen, jetzt ergibt alles Sinn, sondern zu verstehen, ich vertraue jemandem, der größer ist als meine Fragen. Das ist das Ergebnis von Hiob. Ich vertraue jemandem, der größer ist als meine Fragen, der größer ist als mein Verstand und erst recht größer als mein Verstehen. Gott ist größer. Ein zweiter Gedanke, der kommt aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 55. Da gibt es einen knappen Gedanken, den Gott ausspricht. Er sagt, meine Pläne sind anders als eure Pläne und meine Wege sind anders als eure Wege. Wie weit entfernt ist doch der Himmel von der Erde, so weit entfernt sind auch meine Wege von euren Wegen und meine Pläne von euren Plänen. Auch hier, das soll nicht verstanden sein als jetzt eine Ausrede für ein unverständliches Handeln Gottes. Aber es soll ganz ehrlich feststellen, dass unsere Logik nicht der Maßstab ist, an dem Gott sich zu orientieren hat. Und genau das ist es, was Gott nämlich zu Gott macht und nicht nur zu einem sehr mächtigen Menschen. Er steht außerhalb von dem, was wir menschlich denken können. Bei Hiob und bei den anderen Menschen aus dem Alten Testament war es so, dass sie sich ihr Bild von Gott weitestgehend aus dem Erlebten erschließen mussten. Aus der Schöpfung, aus der Geschichte, aus Erfahrungen, die sie machen. Und es ist immer wieder so, dass das, was sie erleben, irgendwie ihr Bild von Gott sprengt. Wir leben jetzt aber einige tausend Jahre später. Und mit dem Neuen Testament hat sich etwas Entscheidendes verändert. Der Hebräerbrief, der beginnt so, viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende dieser Zeit, hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Und vielleicht noch etwas, ja, noch weiter, der Sohn ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit und das Abbild seines Wesens. Oder Jesus selbst, der es noch direkter sagt in Johannes 14, als Antwort auf die Bitte des Philippus, ihm doch bitte den Vater zu zeigen. Ich möchte doch wissen, wie Gott aussieht. Sagt Jesus, jetzt bin ich schon so lange bei euch und immer noch kennst du mich nicht, Philippus. Wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das ist ein krasser Fortschritt. Das ist eine Zusage. Wir müssen Gott nicht mehr nur aus Naturphänomenen irgendwie versuchen zu erkennen oder aus Leid, was wir nicht erklären können, irgendwie auf Gott schließen, sondern wir haben ein Gesicht vor Augen. Etwas Konkretes, eine Geschichte, Worte, die er gesagt hat. Damit wird das Bild von Gott einfach viel konkreter, als es zu Zeiten des Alten Testaments sein konnte. Es wird viel konkreter, es wird klarer und es wird auch greifbarer. Aber das Besondere ist, dadurch, dass das Bild von Gott zwar konkreter wird, wird es noch nicht bequemer. Und dadurch, dass es klarer wird, wird das Bild nicht kleiner. Auch dieses konkretere Bild, das hat Ecken und Kanten, da gibt es Stellen, an denen Jesus nicht das tut, was wir vielleicht von einem lieben Gott erwarten würden. Und da möchte ich mit euch auch nochmal hinschauen in drei Themenkomplexe. Es gibt einmal die Geschichte, dass Jesus einfach mal weg will. Wie so ein Promi, der irgendwie nach New York zieht, weil es da so viele Promis gibt, dass er da als deutscher Promi gar nicht auffällt und einfach mal sich zurückziehen will. Nicht immer erkannt werden. Und Jesus zieht sich zurück. Aber wie das so ist, irgendjemand erkennt ihn natürlich trotzdem. Und da ist so eine Frau, die von ihm hört. Und sie geht zu ihm. Da heißt es, sie hatte eine kleine Tochter, die von einem bösen Geist beherrscht wurde. Sie kam und warf sich vor ihm nieder. Diese Frau, das ist eine Griechin, die in Syrophönizien zu Hause war. Also keine Jüdin, keine Insiderin, keine, die irgendwie nach den damaligen religiösen Maßstäben Anspruch hätte, auf Jesus zuzugehen. Aber ihre Bitte ist ganz direkt: Treib den Dämon aus meiner Tochter aus. Und Jesus antwortet, total unangenehm. Jesus sagt, zuerst sollen die Kinder satt werden. Es ist nicht richtig, den Kindern das Brot wegzunehmen und es den Hunden vorzuwerfen. Das ist krass, das ist hart. Da ist eine verzweifelte Frau, die um das Leben ihrer Tochter ringt. Und Jesus vergleicht sie mit einem Hund. Was soll das? Was ich aber cool finde an dieser Geschichte, diese Frau, sie gibt nicht auf, sondern sie hat eine Antwort. Und ihre Antwort verändert den Verlauf dieses Gesprächs. Sie sagt, Herr, aber unter dem Tisch fressen doch sogar die Hunde das, was an Krümeln bei den Kindern runterfällt. Sie ist schlagfertig. Sie ist mutig. Sie nimmt Jesu Bild auf und dreht es um. Sie diskutiert mit Jesus. Und Jesus reagiert auf sie. Er sagt, wegen dieser Antwort sage ich dir, geh nach Hause, der Dämon hat deine Tochter verlassen. Man sollte diese Geschichte nicht irgendwie zu schnell glattbügeln. Weil irgendwie passt diese Geschichte ja nicht in das Bild von einem Jesus, der immer und für jeden sofort da ist. Was wäre ja so ein schönes Bild. Jesus ist immer da und hilft immer sofort. Man könnte jetzt überlegen, ist diese Abweisung zunächst von Jesus, ist das einfach nur ein Test ihres Glaubens? Ich glaube, es geht hier tatsächlich um eine ehrliche Grenze, die Jesus eigentlich zieht. Dass er damals sagt, nee, meine Aufgabe ist es, für Israel da zu sein. Ich bleibe bei meinem Job, aber durch ihre Beharrlichkeit erweitert diese Frau die Grenzen Jesu. Jesus lässt sich herausfordern und er reagiert auf die Frau. Das ist doch irgendwie ein anderes Bild von Gott, als wir das oft haben, von so einem ewigen und unveränderlichen Gott, bei dem eigentlich eh schon alles feststeht. Jesus lässt mit sich diskutieren. Und dann frage ich mich, wagen wir es eigentlich auch mal, mit Gott zu diskutieren? Wagen wir es, Jesus herauszufordern, um etwas zu kämpfen, was uns wirklich wichtig ist, nicht bei der ersten Ablehnung aufzugeben? Diese Frau hier, sie hat keinen Status, sie gehört nirgendwo dazu. Sie hat eigentlich kein Recht darauf, von Jesus gehört zu werden. Aber sie kämpft und sie verändert etwas. Eine zweite Szenerie, nochmal ganz anders. Jesus kommt nach Jerusalem und er geht in den Tempel. Und als er in diesem Tempel ankommt, da fängt er an, sich aufzuregen und die Leute da hinauszujagen, die im Tempel etwas verkauften oder kauften. Die Tische der Geldwechsler und die Stände der Taubenverkäufer stieß er um. Und dann erklärt er sein Handeln anschließend mit einem Zitat aus der Bibel: Mein Haus soll als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Da wird Jesus sehr deutlich. Und an einer anderen Stelle, da wird Jesus eigentlich sogar noch krasser und noch deutlicher. Da gibt es eine ganze Rede, das ist ein ganzes Kapitel in Matthäus-Evangelium, Matthäus 23. Eine Rede, eine Anklage gegen religiöse Führer, die predigen. aber eben nicht leben, was sie sagen. Und da heißt es unter anderem, sie binden schwere Lasten zusammen, die kaum zu tragen sind. Sie fügen Regel an Regel und sagen, daran müsst ihr euch halten. Sie binden schwere Lasten zusammen, die kaum zu tragen sind. Die legen sie den Menschen auf die Schulter. Aber sie selbst wollen keinen Finger krumm machen, um sie zu tragen. Und dann geht es weiter mit einem der vielleicht eindrücklichsten Bilder in der Rede. Ihr seid wie Gräber, die frisch gekalkt sind. Von außen sehen sie gepflegt aus, aber innen sind sie voll von toten Knochen und Unreinem. So seid auch ihr. Von außen seht ihr aus wie Gerechte, aber innen seid ihr voller Heuchelei. Und dann etwas später ganz direkt, ihr Schlangen mit eurem Gift. Auch hier zeigt sich, worum es Jesus eigentlich geht. Es geht Jesus nicht um äußere Frömmigkeit, sondern um das, was wirklich zählt. Da sagt er, ihr gebt Gott sogar den 10. Teil von Gewürzen wie Minze, Dill und Kümmel. Aber gleichzeitig beachtet ihr nicht, was im Gesetz viel wichtiger ist. Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glaube. Solche deutlichen Worte, die passen auch irgendwie nicht in so ein Bild von so einem immer sanften, immer lächelnden Jesus. Das hier ist echter Zorn. Also wenn ihr euch diese Rede durchlest, dann merkt ihr das. Da ist jemand richtig wütend. Und er wird laut und er wird bildgewaltig und es ist total ungeschönt. Aber dieser Zorn hier, der richtet sich nicht gegen Schwache, sondern gegen die, die die Macht haben und ihre religiöse Macht benutzen, um andere zu belasten, anstatt für sie zu tragen, anstatt für sie da zu sein. Und Jesus zeigt, was Gott wirklich wichtig ist. Nicht diese äußerliche Frömmigkeit, dass alles schön aussieht, sondern eben Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und ein echter Glaube, in dem das Innenleben zu dem passt, was man auch nach außen sagt. Und es geht in der Zornesrede ein Stück noch weiter, da geht es dann um Jerusalem. Das ist Jerusalem, Jerusalem, du tötest die Propheten und steinigst die Boten, die Gott zu dir sendet. Und dann ein wichtiges Bild. Wie oft wollte ich deine Kinder um mich versammeln? Wie eine Henne ihre Küken unter ihren Flügeln beschützt. Aber ihr habt mich nicht gewollt. Da ist also dieses Kapitel von diesen harten Worten. Und dann macht Jesus auf einmal so ein zärtliches Bild auf. Dieses Bild von einer Henne, die ihre Küken beschützt. So eine zärtliche Sehnsucht. Und das macht deutlich, dass der Zorn von Jesus nicht einfach nur so ein kalter Richterspruch ist. Ihr macht alles falsch. Sondern in diesem Zorn wird der Schmerz ausgedrückt oder kommt dieser Schmerz raus von jemandem, der voller Liebe ist, der schützen will und in seiner Zuwendung abgelehnt wird. Diese Härte bei Jesus, die kommt nicht aus Verachtung, sondern sie kommt aus einer verletzten Liebe. Achtung, nicht verletzter Stolz, sondern aus einer verletzten Liebe. Er will Liebe zeigen und wird abgelehnt. Und ich glaube, dass Liebe, die niemals zornig wird, oft keine tiefe Liebe ist, weil sie viel näher dran ist an Gleichgültigkeit. Und genauso ist es bei einem Gott, wenn ein Gott bei Unrecht nicht irgendwie in Bewegung kommt und ja, sich in ihm etwas aufbäumt, ich glaube, dann wäre er kein guter Gott. Und so sieht dann eben echt dieser Zorn aus Liebe anders aus als Verachtung. Denn dieser Zorn, der trauert selbst in dem Moment, wo er anklagt. Wenn wir auch diese Seite von Jesus akzeptieren, dann bedeutet das, dass Glaube nicht nur Trost ist, nicht nur das Getätschelt werden, sondern manchmal eben auch einen Anspruch an uns stellt. Aber dieser Anspruch, der ist immer getragen von Liebe, die darunter leidet, abgewiesen zu werden. Eine dritte Szene. Ein Mann kommt total ehrlich und voll engagiert zu Jesus. Und er fällt vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Lehrer, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Dieser Mann hat von Kindheit die Gebote befolgt. Das bestätigt er. Da ist er sich ziemlich sicher. Und dann kommt der entscheidende Moment. Jesus sah ihn an, er gewann ihn lieb und sagte zu ihm: Eins fehlt dir noch. Geh los und verkaufe alles, was du hast, und gib das Geld den Armen. Dann komm und folge mir. Da ist diese Liebe, und im gleichen Satz oder im nächsten Satz kommt eine radikale Forderung. Das eine schließt das andere nicht aus. Das sind keine Gegensätze. Radikale Liebe und radikale Forderungen hängen manchmal ganz eng zusammen. Und dann heißt es, der Mann war betroffen von dem, was Jesus sagte, und ging traurig weg, denn er hatte ein großes Vermögen. Und Jesus läuft hier nicht hinterher. Er verhandelt nicht nach. Er lässt diesen jungen Mann gehen. Und Jesus erklärt seinen Jüngern danach, wie radikal das wirklich gemeint ist. Er sagt, leichter geht ein Kamel durch ein Nadelöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes hineinkommt. Und die Jünger sind völlig außer sich und können das einfach nicht verstehen. Aber Jesus, er relativiert das nicht. Er antwortet, für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Ich glaube, dieser reiche junge Mann hat hier eins nicht verstanden. Da heißt es, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Und Jesus fordert ihn zu dem für ihn Unmöglichen auf. Du musst Unmögliches tun. Es ist nicht möglich. Für Menschen ist es unmöglich, aber nicht für Gott. Gott ist es, der zu dir kommt. Gott ist es, der Interesse an dir hat. Bei Lukas gibt es noch so ähnliche Begebenheiten, die sind noch viel knapper und irgendwie auch noch viel härter, finde ich. Da ist jemand, der sagt, ich möchte noch erst meinen Vater begraben, bevor ich dir folgen kann, Jesus. Und Jesus sagt, überlass es den Toten, ihre Toten zu begraben. Du aber geh los und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer, direkt im Anschluss, da sagt er, oder der möchte erst von seiner Familie Abschied nehmen. Und er sagt, wer die Hand an den Pflug legt und zurückschaut, der eignet sich nicht für das Reich Gottes. Das ist unbequem. Und das soll unbequem sein. Bei Jesu Liebe geht es nicht irgendwie um eine endlose Anpassungsbereitschaft. Es geht nicht darum, dass Jesus sich immer mehr auf uns einlässt und daran orientiert. Es geht nicht darum, dass Gott sich immer mehr anpasst. Es geht nicht darum, dass die Kosten der Nachfolge irgendwie verwässert werden sollen, um sympathischer zu wirken. Es ist einfach so, dass echte Liebe manchmal auch echte Ansprüche stellt. Gerade weil diese Liebe auch ernst nimmt, wer wir sein könnten, was in uns steckt, was möglich ist. Wir wünschen uns, glaube ich, oft einen Gott, der einfach nur bestätigt, aber nie fordert. Aber ich glaube, wir kennen das auch aus unserem Leben, dass die Beziehungen, die uns am meisten geprägt und auch verändert haben und positiv verändert haben, selten die waren, die uns einfach nur bestätigt haben. Sondern gerade die, die auch mal Fragen stellen. Das sind drei Szenen aus dem Neuen Testament, wie Jesus uns irgendwie anders begegnet, als wir uns das vielleicht manchmal wünschen. Und diese Stellen sind kein Widerspruch zu Gott, zum Gottesbild. Es sind keine Sachen, die wir wegerklären sollten, sondern es sind Hinweise darauf, dass Jesus eben nicht einfach nur eine Projektion unserer Wünsche ist, sondern dass er einen eigenen Willen hat, dass er eine eigene Perspektive hat und manchmal überraschend ist, manchmal fordernd, manchmal auch provozierend. Und ich war jetzt diese Woche auf einer Tagung und ich habe mich da mit einem meiner Kollegen über die Predigt heute unterhalten. Und er hat einen ziemlich coolen Satz gesagt. Ich versuche ihn einigermaßen richtig wiederzugeben. Er hat gesagt, Jesus gibt sein Leben hin für mich. Und deshalb darf er mir auch mal vors Schienbein treten. Weil Jesus sich mit allem hingibt, deshalb darf er auch mal Dinge tun, die wir uns vielleicht nicht wünschen. Weil er eine echte Autorität aus Hingabe heraus hat. Nicht einfach nur, weil er sie von oben herab behauptet. Eine Hingabe, die eine Autorität, die durch Hingabe verdient ist. Ich möchte noch mal einen Bogen spannen jetzt durch die vier Predigten. Wir haben angefangen damit, dass wir die Welt nicht selbst retten können, dass Fortschritt nicht ausreicht. In der zweiten Predigt haben wir gehört, dass wir oft am falschen Ort suchen, dass wir nach dem Glück oder sonst irgendwas suchen, nach dem, was eigentlich die Zugabe ist. Und wenn wir nur die Zugabe suchen, dann werden wir das Eigentliche verpassen. Und in der dritten Predigt haben wir gemerkt, das Problem sitzt tiefer. Es liegt in uns selbst. Wir brauchen irgendetwas, wir brauchen einen Fixpunkt, der außerhalb von uns ist. Und heute über diesen Fixpunkt, über Gott selbst, dass dieser Fixpunkt größer ist als unser Bild. Dass er über dem steht, was wir uns vorstellen können. Und dass wir Gott eben nicht auf unser Bild verkleinern können. Und für den Glauben bedeutet das, dass wir Gott nicht klein genug machen, damit wir ihn verstehen können, sondern dass wir unser Denken von Gott erweitern lassen. So wie bei Hiob, der irgendwann sich eingestehen musste, Gott ist einfach größer, als ich es verstehen kann. Und das reicht. Aber auch, dass wir heute einem konkreteren Bild vertrauen dürfen. Einem konkreteren, aber nicht unbedingt bequemeren Bild. Dem Bild, das Jesus uns zeigt und von dem wir lesen können. Von Augenzeugen, die ihn erlebt haben, die mit ihm gelebt haben, die mit ihm durch die Länder gezogen sind. Raus aus der Komfortzone. Gott ist größer als unser Bild. Und die Antwort auf unsere Fragen, die wir haben, ist nicht, dass wir bessere Technik brauchen. Ist nicht, dass wir bessere Strategien brauchen. Auch nicht, dass wir bessere Menschen sind oder werden, die sich selbst optimieren. Sondern, dass wir eine neue Perspektive gewinnen. So wie Hiob, dessen Blick größer wurde, ohne dass seine Fragen beantwortet wurden. Oder dass wir ein neues Herz bekommen, wie bei diesem Kompass aus der letzten Predigt. Ein neuer Fixpunkt. Ein neuer Fixpunkt, an dem wir uns ausrichten. Es geht nicht irgendwie darum, dass wir das weniger Fortschritt geben sollten, dass wir uns nicht anstrengen sollten. Aber es geht darum, als erstes sollte da Gottes Reich sein. Gottes Reich ist das, worum es geht. Gottes Reich, ein Reich von einem, der größer ist als unser Bild. Einer, der sich hingegeben hat für uns, bevor wir ihn verstehen. An diesen Gott dürfen wir glauben, zu diesem Gott sind wir eingeladen. Ein Gott, den wir nicht verstehen, aber ein Gott, dem wir vertrauen dürfen, weil er sich uns hingibt.
Das war die Predigt aus der City Church München. Wir freuen uns, wenn du auch nächstes Mal dabei bist. Und bis dahin wünschen wir dir eine gute Woche.